What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
4 Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Der Podcast 4 Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
Herzlich willkommen zu unserem kleinen schönen Podcast, die 4 Flaschen. Wir melden uns aus Hamburg mit dem lieben Lars.
Hallo.
Mit mir und mit dem Michi.
Servus. Mir ist Axel, Servus. Muss man dazu sagen.
Ah, die Leute kennen mich doch, oder? Würde ich sagen. Genau, ja. Und Michi ist ja der Wahlhamburger, aber in seinem Herzen ein echter Österreicher. Und dreimal dürft ihr raten, woher unser heutiger Gast kommt.
Frankreich.
Ist falsch.
Darf ich nochmal?
Ja, mach nochmal.
Was knapp dran?
Ich weiß nicht.
Gott. Na bitte, na, bemühe dich ein bisschen.
Aus Luxemburg.
Ja, fast.
Auch fast. Nein, löse es bitte auf. Ich glaube, die Leute können sich nicht aushalten.
Ja, aus Österreich. Und unser heutiger Gast ist eigentlich eine Gästin, die zusammen mit ihrem Mann Armin und ihrem Schwager
Stefan
ein schönes Weingut betreibt in der Südsteiermark. Und das ist gar nicht mal so lütt. Nämlich, es ist das Weingut Tement. Und dieses Weingut hat etwa um die 100 Hektar Anbaufläche, produziert mehr als 50 Weine, hat 50 Angestellte, in der Erntezeit sind es sogar 200. Und weil das alles noch nicht genug ist, haben sich die Tements ihr Tementland ausgedehnt über die Grenzen Österreichs hinaus, nämlich nach Slowenien und dort ein weiteres Weingut gekauft. Und zwar schon im Jahr 2004, das ist das Weingut Zeringa. Und hüben wie drüben ist euch aber eine Rebsorte besonders wichtig, die ich eigentlich vor allem von Flecken auf der Erde kenne, die so ganz auf der anderen Seite der Erde sind.
Raten, soll ich raten?
Und welche? Ja, nochmal.
Sauvignon Blanc.
Ist richtig.
Geil.
Ehrlich? Ja, ist richtig. Und wieso ihr so auf Sauvignon Blanc steht da bei euch unten, das kannst du uns am besten selbst erzählen. Herzlich willkommen, Monika Tement.
Einen wunderschönen Nachmittag, meine lieben Herren. Live vom Zirek,
von der Top-Lage vom Weingut Tement. Man muss dazu sagen, Axel, ohne dich jetzt korrigieren zu wollen, weil es eine fantastische Begrüßung war, dass die Eltern, die Schwiegereltern von der Monika, die ja der Manfred und die Heidi ja auch noch am Weingut sind. Also es ist tatsächlich ein echtes Familienweingut. Daher gleich die erste Frage. Wie ist denn so mit der Verwandtschaft, liebe Monika?
Schieß aber los. Muss nicht erstmal die Frage von Axel beantwortet werden mit dem Sauvignon Blanc?
Ah ja, stimmt, ja. Nee, dann meine zweite Frage, ich stelle mich hinten an. Ich bin so aufgeregt.
Schenk mal ein, so lange.
Nein, jetzt kannst du nicht über Sauvignon Blanc reden und ich schenke einen Weißburgunder ein.
Aber du musst doch eins
schenken. Das ist egal, mir zu aggressiv. Einfach die Frage, also ich höre dir zu.
So viele Fragen.
Also es ging um die Frage,
die erste Frage, die ich jetzt wahrgenommen habe, warum Sauvignon Blanc oder warum uns die Rebsorte Sauvignon Blanc so am Herzen liegt, richtig?
Richtig, das ist es.
Ich werde mir bemühen, das so gut wie möglich zu beantworten, nachdem ich ja selbst erst seit 12 Jahren in diesem Familienclan dabei sein darf.
Du hast also eingeheiratet?
Ja.
Gut
geheiratet. Mit ganz lieben Menschen um meiner Seite. Ist immer sehr schön. Also Sauvignon Blanc ist ja, wer sich mit der Steiermark beschäftigt, ist ja mittlerweile, würde ich sagen, fast die Leitsorte der Steiermark geworden. Bei uns in der Familie geht es zu Großvaters Zeiten zurück. Gründer Josef Tement hat damals schon auf diese Rebsorte gesetzt und hat diese Leidenschaft dem Manfred übergeben. Da musste dann ja mit 16 Jahren den Betrieb übernehmen, weil der Papa so früh gestorben ist, und hat diese Leidenschaft für Sauvignon dann fortgeführt und die Familie hat quasi mit 2 Hektar begonnen und der Manfred konnte das dann auf die Fläche, die wir heute in Österreich haben, ausbauen und hat aber irgendwie mal gesagt, die Südsteiermark mit diesem kühlen Klima, mit den Kalkböden, hat so viel Potenzial für Sauvignon Blanc, dass er da speziell auf diese Rebsorte Augenmerk gelegt hat.
Das heißt, wie viel Prozent oder wie viel von diesen 100 Hektar, auf wie viel von diesen 100 Hektar baut ihr Sauvignon Blanc an?
Also es sind 100 Hektar gesamt, sind ein bisschen über 80 Hektar in Österreich und 20 Hektar direkt angrenzend dann auf slowenischem Boden. Und ich würde mal sagen, es ist fast 60% gesamt ist mit Sauvignon Blanc bepflanzt.
Ah, da freue ich mich. Ja. Sauvignon Blanc ist so ein bisschen, Axel, unsere neue Lieblingsrebsorte, ne?
Ja, ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr abholt.
Ja.
Aber ich glaube, Sauvignon Blanc ist ja nicht gleich Sauvignon Blanc und erst recht nicht in der Südsteiermark, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Oder? Haben wir nicht schon mal von Tement, was haben wir von Tement schon mal getrunken? Wir haben schon mal was getrunken, weil du schmuggelst ja, Michael, immer gern gute österreichische Weine rein. Aber was, haben wir ein Sauvignon Blanc von Tement schon getrunken?
Bin ich mir nicht sicher, ja.
Das Cover kommt mir so bekannt vor.
Das Etikett bekannt vor. Das ist auch relativ konstant schon seit vielen Jahren so. Ich glaube, wir haben 2017 Sauvignon Blanc, der hieß damals, glaube ich, noch Korallenkalk.
Ja, du hast damals den Ortswein, glaube ich, Ehrenhausen, damals noch Berghausen, den Sauvignon Blanc habt ihr damals gekostet. Genau. Soweit ich das noch weiß.
Das war die Zeit, wo ihr 4 Ortsweine, glaube ich, gehabt habt. Und der war Ehrenhausen oder Ehrenhausen Korang, Muschelkalk oder so. Gab's schon. Und wir haben uns jetzt auf der Prowein in Düsseldorf auf der Messe eben auch wieder getroffen. Und ich habe alles probiert und war einmal mehr fasziniert von der Kollektion. Haben
dich da Leute eigentlich auch angesprochen?
Fans haben, die wollten kein Selfie, aber die haben mich trotzdem angesprochen. Mir haben tatsächlich die Burgunder auch wahnsinnig gut gefallen. Und deswegen haben wir heute einen Weißburgunder, einen Morillon.
Bitte? Was ist das?
Genau, werden wir gleich erfahren, wird dem Moni was alles erzählen. Und dann haben wir 2 Sauvignon Blancs und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mit dem 2022er Weißburgunder Ton und Mergel starten. 2022 auch der erste Jahrgang, liebe Monika, wo ihr Demeter zertifiziert seid. Auf dem Etikett kann man das erkennen.
Für alle Weine?
Ja.
Oha.
Wie war das, die Umstellung?
Ja, das ist ja jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Genauso wie es begonnen hat mit der biologischen Bewirtschaftung. Also ich glaube nicht, dass man das innerhalb von kurzer Zeit bewerkstelligen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre, in unserem Fall Jahrzehnte, läuft, weil man ja mal schauen muss, wie reagiert der Rebstock, wie reagiert die Fläche auf die neue Bewirtschaftung. Und von der biologischen auf die biodynamische Bewirtschaftung war es dann jetzt nicht mehr so ein großer Step. Im Keller gar nicht, im Wein, in den Weingärten hat da der Stefan, mein Schwager, schon sehr viel mit den Präparaten gearbeitet. Also es ist sicher etwas, ein Prozess Learning by Doing, aber für uns war es fast eine logische Konsequenz und vor allem eine persönliche Challenge für die beiden Brüder, die das unbedingt machen möchten, so quasi mit dem höchsten Qualitätsstandard Weine zu vinifizieren.
Müsst ihr denn jetzt zu bestimmten, die Meta heißt ja auch immer, ihr verbessert mich, zu bestimmten mit dem Mond arbeiten, ne?
Ja.
Und müsst ihr, also, was bedeutet das für euch?
Also es gibt gewisse Vorgaben, gibt gewisse Präparate, die man einsetzt, natürlich dann auch sehr individuell das noch ergänzt. Der Mond spielt eine sehr große Rolle. Wir bringen aber sehr viele eigene Ideen da ein, wie, glaube ich, die meisten Winzer das auch machen, dass es dann für ihre Region, für ihre Gärten dann selbst noch ein bisschen adaptieren. Mhm. Weil so Standard B, gerade bei uns in der Südsteiermark, ist es schwierig. Wir haben, wenn man das vorige Weinjahr hernimmt, während es überall trocken war, war es bei uns sehr regnerisch. Wir haben sehr, sehr viel Wasser bekommen. Also man muss dann auch lernen, sich auf diese Gegebenheiten anzupassen.
Also eigentlich kein gutes Jahr?
Für uns war schon ein sehr gutes Jahr. Also ich glaube, das ist jetzt da schon auch dann Arbeit des Journalismus, dass da gut recherchiert werden muss. Ich glaube, zu Zeiten der Klimaerwärmung kann man kein Weinjahr mehr generalisieren, auch nicht in einem Weinland. Also ich glaube, man muss dann wirklich auf die einzelnen Regionen eingehen.
Und in der Südsteiermark, sagst du aber, es war sehr regnerisch.
Ja, wir hatten zur Blütezeit sehr viel Regen. Das war eine sehr große Herausforderung. Sprich, wir haben auch dort an Mengen verloren. Also wir haben fast 30% weniger geerntet. Aber das Material, das wir ernten konnten, das war quasi perfekt. Also wir haben nur runtergeschnitten, gepresst und fertig. Also es war sehr, sehr gut. Leider viel zu wenig, aber ja.
Ich glaube, hat die Meta-Umstellung, also diese Umstellung eigentlich die Qualität verbessert oder ist das einfach nur grüner, jetzt sozusagen nachhaltiger?
Also verbessert, ich glaube, dass es, wie soll ich sagen, dass es in erster Linie ein persönlicher Wunsch ist, das so zu machen. Ich glaube, dass die Qualität in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut war und wir immer alles versucht haben, dass es so ist und das vielleicht dann auch zu steigern. Es spielt ja sehr viel die Natur mit, das Wetter mit und die Gegebenheiten, die das Weinjahr mit sich bringt. Das ist auch immer so spannend, wenn man die Weine dann verkostet. Ihr habt jetzt zum Beispiel den Weißburgunder, den klassischen Weißburgunder, den Thon und Mergel im Glas. Dazu verkostet man dann einen Sulzmorlan aus dem Jahrgang 20. Es ist ja so, dass die Machart der Weine ist ja sehr minimalistisch, also wir greifen da kaum ein. Aber das, was die Weine dann von Jahr zu Jahr unterscheidet, ist dann auch dieses Weinjahr selbst. Das Klima, also das ist eben dieser Facettenreichtum, der das Ganze so spannend macht. Ja.
Und ich glaube irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird eine ganz große Verkostung gerade. Aus meiner Sicht sage ich euch auch warum. Ich habe ab morgen Urlaub und bin am Übermorgen in Österreich. Das heißt, für mich beginnt jetzt mit diesen Weinen, und da bin ich der Monika sehr dankbar, der Urlaub. Und ich habe mal den ersten Wein angetestet und ich glaube, es wird ein ganz großes Feuerwerk jetzt. Vom Gefühl her habe ich ein gutes Gefühl, Michael. Geht es dir auch so?
Ja, mir geht es so. Ich wusste es sogar noch schon vor dir, bevor ich gewusst habe, dass du in Urlaub gehst. Und natürlich toll, danke, dass du dieses kleine Land Österreich unterstützt und dorthin in den Urlaub fährst.
Ja, es ist so billig in Österreich geworden. Ja,
das ist überall günstig. Also, für mich ist erst einmal dieser Weißburgunder, Thon und Mergel quasi in der Basis oder in den Einstiegsweinen quasi der Boden auch immer eine wichtige Rolle spielt und schon auf dem Etikett zu finden ist, finde ich, habe ich sehr viel so einen richtig saftigen roten Apfel.
Genau. Also total.
Den habe ich in der Nase, den habe ich am Gaumen. Und dann ist das, was die Monika gesagt hat, und das wird sich durch die ganze Reihe durchziehen, dass die Weine sehr, sehr geradlinig sind, sehr, sehr präzise, nicht verschnörkelt, sehr trocken. Und das hast du jetzt. Der Wein hat 12 Alkohol. Und auch da ist natürlich, wenn Leute sagen, 22 war so ein warmer Jahrgang und so weiter, völlig richtig. Man muss das sehr spezifisch sehen und auf die jeweilige Region. Und selbst in der Steiermark selbst in der Südsteiermark haben die Winzer unterschiedliche Qualitäten geerntet. Und ich habe einige Basis, so wie nun bei uns probiert jetzt auf der Messe, die sehr, sehr unterschiedlich auch von der Aromatik ausgefallen sind. Von daher.
Aber die Saftigkeit hier ist schon phänomenal, ne? Also dieses, das ist so richtig so, du hast das Gefühl, es wird immer mehr im Mund.
Und es profitiert auch von der Wärme. Also je wärmer er wird, umso voller wird er, umso kraftvoller. Auch dieses Salzige hinten raus. Ne? Also ich finde es ein super Einstiegsweißburgunder. Der kostet so 16 Euro, glaube ich, so um und bei. Und dafür ist das extrem viel
Wein. Ist das, Monika, ist das bei euren Weinen immer so, dass eine Frucht im Vordergrund steht, ein Aroma im Vordergrund steht? Stichwort Gradlinigkeit?
Also ich glaube, die Weine sind alle spontan vergoren, von der Basis bis natürlich in den Top-Bereich. Das Thema Frucht, das ist natürlich ein sehr individuelles oder subjektives Thema, gerade wenn wir dann zum Thema Sauvignon kommen. Klar. Also ich schmecke da eher immer wenig Frucht, aber beim Weißburgunder ist es schon so, dass man eben so immer sehr saftige, reife Apfelnoten hat, ein bisschen, weiß nicht, leicht mandelig. Aber ich glaube, das ist eben zu 100% der Rebsorte geschuldet, so wie es dann gepresst ist und wie es der Jahrgang hergibt, weil man im Keller dann an und für sich nicht viel gemacht hat. Also in dem Fall, der Weißburgunder Ton und Merl, der war im Stahltank ausgebaut. Der war 6 Monate auf der Feinhefe. Das ist immer die erste Füllung. Wir füllen ja dann immer peu à peu nach. Das heißt, in der Zwischenzeit liegt der Wein dann noch im Tank, hat dann noch weiter Zeit. Also ich glaube, dass das einfach ein sehr unkomplizierter, vielfältig einsetzbarer Wein ist. Und gerade Michi, du in der Gastro, weißt das sehr zu schätzen, wenn man so Weine hat, die relativ unkompliziert sind und dennoch einen schönen Zug hat. Also wir sagen immer, ein Wein muss trinken und nicht nur verkosten. Das ist immer ganz wichtig.
Ich muss nochmal, das Stichwort Zug ist eine ganz gute Sache, weil ich ja den Urlaub, ich muss nochmal, ich finde wirklich so, wir haben ja viele Weißburgunder hier gehabt, aber diese Saftigkeit habe ich bei keinem Weißburgunder, oder? Ich kann mich jetzt nicht an einen Weißburgunder, der so diese unglaubliche Saftigkeit hat.
Und dabei trocken ist.
Ja, genau.
Weil viele haben ja doch relativ Zucker, ja. Und das nervt dann mit der Zeit. Und was du meinst, Monika, ich glaube, was für uns in der Gastronomie auch wichtig ist, dass der Wein, also A, so eine Trinkfreude hat, dass du gerne einen zweiten, wie man gerade gesehen hat, gerne einen zweiten Schluck nimmst.
Ich hatte auch vom ersten Mal nicht so.
Und ich hatte sehr wenig.
Axel hat gar kein Glas.
Nein, der Axel hat natürlich Glas. Und zweitens, dass er sich so einbindet, dass er nicht zu laut ist, nicht zu, also, sondern dass er wirklich sehr flexibel zu vielen Essen auch passt, weil es ja nicht immer so, dass alle vier das gleiche Essen bestehen, die gleiche Vorspeise oder so. Und das ist dann eben sehr gut. Und wenig Alkohol ist ja das, was die Menschen eigentlich lieben. Ja, also wir da
haben. Ist das 12,5 oder?
12.
12, oh.
Ja.
Ja. Ist das eigentlich so, dass diese Apfelnoten, ist das typisch für einen Weißburgunder?
Hatte sie gerade gesagt.
Ja, hatte sie gerade gesagt, aber eigentlich dachte ich,
ja, Apfel, so. Birne, durchaus mal mehr, viel Steinobst auch, das würde ich sagen, und eher immer filigraner, feiner, zurückhaltender und eigentlich zum Essen besser, auf jeden Fall besser als Grauburgunder.
Also aber Apfel, Birne, Steinobst, das ist ja schon ein breites Spektrum.
Breit, ja. Aber ich hatte heute einen Weißburgunder von Erik Manzer, ein 22er, der hat sehr viel Birne gehabt. Also, und okay. Das liegt an der Hefe, das liegt am Boden, das liegt am, keine Ahnung, was ist die gleiche Rebsorte. Ja.
Okay. Mach doch mal den zweiten zum Vergleich. Das ist ja auch ein Weißburgunder, ne? Aus dem anderen Jahr?
Nee, das andere ist ein Morillo.
Ach so, das stimmt.
Ja.
Okay, was ist das?
Ein Chardonnay.
Boah, Axel.
Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Aber ich
du hast vorbereitet hast geluschert.
Ja, ich habe auf der Internetseite geguckt und dachte, was ist das? Und da steht ja bei euch auf der Internetseite, dankenswerterweise, dass ein Chardonnay bei euch Morillon heißt, oder? Wird das so ausgesprochen, Morillon?
Und da gibt's, man kann aus dem Chardonnay ja Chardonnay machen und aus dem Morillon, die Aussprache, da mische ich mich nicht ein. Also wir sagen Morillon zu diesem Wein.
Morillon, okay.
Es ist ident mit einem Chardonnay zu setzen.
Also die Rebsorte heißt aber Morillon oder ist es Chardonnay und ihr nennt es nur anders?
Ja, man weiß mittlerweile, dass der Morillon Chardonnay ist.
Okay.
Kam aber erst vor gar nicht so langer Zeit drauf, eben, dass es so ist. Davor dachte man, da ist noch ein Unterschied. Es hat historische Gründe und geht zurück zu Erzherzog Johanns Zeiten. Ich kann das auch nur irgendwie mal so wiedergeben. Da gibt es ja 100 verschiedene Varianten. Aber ich glaube, die Geschichte stimmt, dass Erzherzog Johann seine Heimat mit der Weinvielfalt bereichern wollte und sich dann auf die Reise gemacht hat. Sehr viel probiert hat. Er war im Herzen immer ein Landwirt und dann in Frankreich war, sehr viel getrunken, gegessen hat und ein Wein hat ihm besonders gut geschmeckt und er hat diese Klone, also die Rebstöcke dann mitgebracht und bei uns dann gesetzt, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, was das für ein Wein war, aber er konnte sich noch an den Ort erinnern und hat es dann Morillon genannt. Also es kann nicht sein, dass es jetzt nicht hundertprozentig stimmt, aber das ist immer meine Version, die ich erzähle, wenn mich jemand fragt.
Das ist aber sympathisch, also nicht erinnern können, das hätte mir auch passieren können.
Ja, aber es ist tatsächlich in Österreich nur in der Steiermark, da gibt es auch steirische Winzer, die den Wein Chardonnay nennen, ja. Aber das Wort Morillon auf den Chardonnay ist tatsächlich nur dort, wie zum Beispiel das Wort Semmling 88 oder 89, 80, Semmling 88, genau, das Äquivalent zur Scheurebe ist. Genau. Und aber dort,
weil ein Herr Semmling das mitgebracht hat? Oder wer ist Herr Semmling?
Genau, ja. Es gab auch einen Professor Scheu ja auch.
Genau, deshalb frage ich. Genau. Der hieß Semmling.
Weiß ich nicht. Weiß, da habe ich schon jemanden
mitgelesen. Aber ich hab noch was irgendwie gesehen bei euch auf der Seite. Irgendwie, der Lagenwein ist irgendwie kein Lagenwein, sondern Rivend.
Rivend, oder was meinst
du? Ja, wie heißt das?
Riedenwein.
Riedenwein.
Ja, es ist, Ried ist Lage. Also wir bezeichnen es als Riedenwein.
Ah, okay.
Wir haben ein gesetzlich verankertes DRC-System, ein Herkunftssystem, und das sagt man Rieden zu den Lagen. Aber nur, um jetzt noch einmal kurz auf das zurückzukommen, Es ist schon richtig, wir könnten auch Riedsulz Chardonnay schreiben, aber wenn man Morellon draufschreibt, dann ist es noch einmal ein zusätzlicher Südsteiermark-Bonus, weil man weiß, dass das Synonym Morellon eigentlich nur in der Steiermark verwendet wird, und dann hat man schon wieder einen kleinen Hinweis auf die Region,
wo dieser Wein herkommt.
Genau. Ja. Sag mal, und jetzt Chardonnay, da würde man jetzt ja immer denken, der ist auch im Holz ausgebaut, aber man schmeckt es nicht, oder ist er gar nicht im Holz ausgebaut, dieser Chardonnay?
Doch.
Doch, ne? Doch. Aber es schmeckt auch wieder hier nicht so auf. Also wir hatten ja neulich den Grauburgunder im Holz ausgebaut. Da hast du ja fast nur das Holz geschmeckt. Nein, das war ein toller Wein. Mhm. Aber hier ist es auch wieder sehr dezent.
Also ich glaube, dass das ist immer Stilistik-Sache. Es gibt da, der Großteil der Welt liebt sexy Burgunder. Trinkt man selber hin und wieder auch ganz gerne. Mhm. Aber unsere Interpretation von Chardonnay soll schon ein bisschen Südsteiermark repräsentieren. Somit auch eben die Böden, wo sie wachsen, wo der Chardonnay wächst. Und wir unterstützen diesen Herkunftsgedanken dann mit neutralen Eichenfässern. Also dieser Wein ist in kleinen französischen Eichenfässern ausgebaut, die allerdings neutral sind. Also das ist inzwischen 28 Jahre alt und geben eigentlich so gut wie kein Toasting mehr ab.
Ja. Also man schmeckt so ein bisschen, man schmeckt, dass er im Holz ausgebaut ist, aber eben total dezent.
Aber warum,
sehr angenehm.
Warum macht ihr das dann überhaupt, wenn es neutral ist? Also
naja, weil im Holz atmet. Also für uns ist es, also wir bauen den Großteil der Weine im Holzfass aus, aber wie gesagt, eher als Mittel zum Zweck. Uns ist es lieber im Holz als im Stahltank, weil wir gesagt haben, dass die Gebietsweine, die klassischen Weine, die man jung trinkt, besser sind für Stahltank, also unsere Philosophie, und Weine wie den zweiten, den ihr jetzt im Glas habt, die ja noch in der Flasche 20, 25 Jahre alt werden können, einfach einen langen Ausbau gut vertragen und diesen Gedanken der langen Reife unterstützt.
Genau, also es gibt jetzt nochmal für alle, die uns jetzt hören, 2020 Riedsulz Morellon. Das ist auch der aktuelle Jahrgang. Ne? Ihr kommt so immer ein bisschen später auf den Markt, lag ja auch im Holz. Okay. Das ist schon wirklich jetzt, da gehen wir schon in die sehr hohe Region rein. Nicht nur beim Weingut, sondern auch was österreichischen Wein betrifft in dieser Rebsorte.
Also hohe Region heißt,
das ist
besonders
schon
gut? Oder?
Besonders gut. Also das ist schon wirklich, würde ich sagen, das ist die Creme de la Creme, was die österreichischen Burgunder betrifft. Da gehört dieser Wein auch dazu. Die Top-Lage heißt Zierek, mit dem das Weingut bestimmt auch die Bekanntheit erlangt
das,
hat.
Das ist das, was wir da sehen, bei dir im Hintergrund?
Das ist Zierek.
Das ist der Zierek, genau.
Zierek, okay.
Ich kann dann versuchen, das umzuschalten.
Nee, alles gut. Mach nichts. Oh Gott, nicht, dass das abbricht. Ich habe Angst. Bin nichts drücken. Wenn Axel hier auf den Knopf drückt.
Und jetzt nochmal kurz zum Wein. Ich finde halt, dass der so eine irrsinnige Energie hat. Der Wein hat wirklich so ein, also er packt mich total in der, also es ist eher zurückhaltend in der Nase, was die Aromatik betrifft, wie häufig Chardonnay ist, vor allem wenn es ein sehr dezenter Holzeinsatz, also du nichts Röstiges, Karamelliges, Honiges hast, sondern eher dezent. Am Gaumen aber extrem einnehmend. Ich finde, er wirkt schon wirklich kraftvoll, hat aber nur 12,5 Alkohol. Also hat wirklich wenig Alkohol. Das heißt, die Energie kommt über die Alte der Rebstöcke, über dieses sehr präzise, wenig Eingreifen in die Natur im Laufe des Jahres, im Keller möglichst wenig pumpen, alles wirklich der Natur überlassen. Und deswegen ist das für mich State of the Art.
Bisschen salzig, bisschen gleich.
Extrem salzig für dich. Also wirklich salzig. Also wirklich, also dass es dir zusammenrinnt am Gaumen.
Aber andererseits auch so ganz leicht cremig, also dieses Holzgefühl ist aber ganz dezent.
Also ich glaube, die Weine machen auch alle die Malo generell bei euch.
Ja. Alle Weine.
Genau, ja. Und deswegen ist es hat, ich würde es nie als cremig bezeichnen. Ich weiß nicht, was du meinst.
Eine leichte Cremigkeit, genau.
Ja.
Also das ist, aber es ist nicht die. Die Frucht ist dann nicht mehr da. Nee.
Ja, es ist wenig Frucht.
Aber schon irre gut.
Ja. Du, Moi, und ihr macht generell nur diese Schraubverschlüsse. Die sieht man ja nicht mehr ganz so oft, aber ihr seid.
Sind das ja keine Schraubverschlüsse, oder?
Glasverschlüsse, ja.
Axel und ich lieben das, weil wir damit auch alle anderen Weine verschließen können.
Können wir. Ja, es passt zwar. Das wäre natürlich super, wenn es auf alle Flaschen passen würde. Aber braucht eine spezielle Mündung. Also dieser Verschluss nennt sich Vinolock und wir machen das seit 2003. Und ja, ich glaube, auch da gibt es kein besser und schlechter. Also da hat jeder so seinen Lieblingsverschluss gefunden. Aber wir füllen ja nach wie vor immer wieder Chargen mit Naturkork ab, damit wir sehen, wie sich die Weine entwickeln. Verkosten das nach einem Jahr, 5 Jahren, 10 Jahren. Und also für uns ist es perfekt. Ja. Der einzige Nachteil ist, dass es jetzt im Moment die Preise für diese Verschlüsse explodieren.
Ich wollte gerade fragen, was kostet so ein Verschluss?
Also wenn es wirtschaftlich, könnte man heute auf Schraubverschluss umstellen, aber machen wir nicht.
Ist das ein Geheimnis, was das kostet?
Wir raten einfach. Du sagst es nicht, wir raten einfach. Michael ist ja auch ein
Experte. Im Moment liegt sie in einem Preis von einem guten Naturkork.
Also 1 Euro? Plus.
Ein bisschen weniger. Ein bisschen 80 Cent?
Ja. Wow. Ich meine, das muss man sich immer klar machen, wenn wir davon reden, dass die Deutschen im Schnitt 3 Euro für eine Flasche Wein bezahlen. Mhm. Wenn allein schon ein Drittel davon auf den Korken und die Flasche entfällt.
Ja, aber bei denen
ist es, glaube ich, das ist wahrscheinlich. Ich würde sagen, das kostet mehr als 3 Euro.
Na gut, aber die trinken das im Tetra Pak. Also das ist sowieso günstiger.
Achso, der Wein, ja. Wahrscheinlich.
Michael, was kostet so eine Flasche? Wenn du sagst, das oberste Segment heißt auch, ist dann eher über
30.
Über 30. Mhm.
Über 30 und der Wein ist eben absolut im primären Stadium. Also der ist gerade erst auf den Markt gekommen. Das heißt, der braucht wirklich Zeit und das sind Weine, wenn man die Geduld hat und nicht vorher schon alles austrinkt vor lauter, weil es so gut schmeckt, auch schon in der Jugend, dann wird man da wirklich belohnt. Also das ist.
Also ja, wie lange müsste man den stehen lassen,
damit er also voll auszukosten? Moniker hat ja gesagt, 20 Jahre in der Flasche, überhaupt kein Problem. Und ich weiß, dass also wir haben jetzt vor kurzem 11 zum Beispiel ausgeschenkt, 2011 circa. Also das war und da war damals waren die Weine noch ein bisschen opulenter und noch ein bisschen mehr Alkohol und ein bisschen barocker. Und das ist jetzt so irre gut, ja, dass ich eben weiß, wenn ich die Weine so heute probiere, dass ich einfach sage, sie zeigen einfach viel mehr mit 5 Jahren schon. Also allein 5 Jahre bringen aber wahnsinnig viel.
Was verändert sich?
Naja, was verändert sich die Säure wird eingebundener, es wird weicher, es wird eleganter, es wird vielschichtiger, du hast eine breitere Aromatik, und der Wein wird in sich ruhender, ja, er wird weicher und ja,
das. Übrigens wird weicher, habe ich erzählt, dass wir haben jetzt zu Hause einen Wasserenthärter eingebaut. Hast du das auch in der Hanselounge?
Ja, wir haben, geht gar nicht, weil wir so kalkhaltiges Wasser haben, ja, die Eiswürfelmaschine und für die Kaffeemaschine und so weiter. Gerade bei der Kaffeemaschine ist es extrem.
Aber wichtig. Das Wasser wird ja, da würde ich dich fragen, und liegt jetzt nur an dem Weinpodcast. Also, wir machen diesen Wasserenthärter. Kennst du das? Problem ist kalkhaltiges Wasser. Mhm. Dann kannst du quasi nach 2 Jahren kannst du alle Geräte mit Wasser auswechseln, weil sie hin sind. Ne? Mhm. Also machen wir Wasserenthärter. Und dann kommt das Wasser da raus und es schmeckt ja komplett anders. Also ich habe mir im Keller einen kleinen Wasserhahn vor dem Wasserenthärter eingebaut, wo ich mir mein Wasser hole, weil das Wasser schmeckt halt total salzig. Ist es bei euch da nicht auch so?
Nee.
Aber muss ja sein, da wird ja Salz zugeführt.
Ja, aber es schmeckt nicht salzig.
Schmeckt nicht salzig? Nee. Oder habe ich dann nur einen komischen Geschmack jetzt gekriegt durch diesen Wein-Podcast?
Keine Ahnung. Ja, aber das... Also das Salzige bleibt mir jetzt trotzdem noch, wenn ich es lange runtergeschluckt habe, am Gaumen.
Und es ist halt überhaupt nicht schwer, ne? Mm-mm. Überhaupt. Mm-mm. Ich freue mich jetzt auf die Sauvignon Blancs. Wer holt die?
Ich hol die.
Ah. Schön, uns so zuzuhören, ne? Mit Wasserenthärtern.
Da muss ich immer, wie viele Flaschen Wein im Jahr verkauft ihr denn insgesamt? Also ja. Wie viel produziert ihr? Verkaufen ist ja das Zweite. Verkauft ihr nicht alle in einem Jahr?
Es ist leider natürlich, war schon alles mal viel mehr. In einem guten Jahr liegen wir ungefähr bei 400.000 Flaschen. Boah. Aber es ist natürlich, man darf eines nicht vergessen, bei einer Fläche von 100 Hektar könnte man wahrscheinlich über 1 Million Flaschen produzieren. Aber wir reduzieren ja sehr stark nach der Blüte, wir reduzieren die Mengen und die Natur reguliert das. So wie es in den letzten Jahren war, leider auch immer sehr stark selbst. Ja.
Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe ja intensiv recherchiert und gehört, dass die Südsteiermark in den 80ern
richtig geboomt hat und dass es dann irgendwie zurückgegangen ist, weil es irgendwie einen Weinskandal gab oder irgendwie sowas. Und dass es jetzt wieder kommt, sozusagen.
Der Weinskandal oder der Boom?
Der Boom. Also dass es irgendwie wieder, dass die Südsteiermark wieder mehr in den Fokus sozusagen rückt. Kannst du das irgendwie bestätigen oder kannst du mit was anfangen? Oder ist das alles Quatsch?
Also ich glaube schon, dass die Entwicklung der Steiermark eine sehr gute ist. Wir sind ja auch in einer Winzervereinigung, die nennt sich die STK, also Steirischen Terroir und Klassikweingüter, sind 12 befreundete Winzer, die sich gerne treffen und vor allem für die Steiermark auch sehr viel arbeiten, für den steirischen Wein sehr viel arbeiten und vielleicht dann für Winzer, für kleine Weingüter gewisse Vorbildfunktionen abgeben. Und das betrifft natürlich auch die Bewirtschaftung, die vielleicht ein bisschen die Weinstilistik, wie man die Weine vinifiziert, eben diesen Ausbau, den spontanen Ausbau, Naturgärung, also Spontangärung. Das sind alles Faktoren, die die Weine natürlich sehr spannend machen. Und je mehr Winzer und Kollegen sich auf diesen Zug werfen, umso besser ist es dann für die Region, weil sie eben so spannend ist. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass wir sehr tolle Weine haben in unserer Region. Und natürlich auch, weil wir jetzt gerade die Burgunder verkostet haben, spielt uns das in die Karten, dass die bekannten Burgunder-Regionen mittlerweile kaum noch Weine haben, die Preise explodieren und man sich auch in der Gastronomie, in der Sommelerie immer wieder nach Weinen umsieht, die vielleicht jetzt außerhalb der Burgund wachsen. Und wir spüren natürlich nicht nur den Sauvignon, der stark nachgefragt wird, sondern vor allem auch im Chardonnay-Bereich, dass da auch international ganz, ganz viel weitergeht. Ja.
Und Michi, kannst du was mit diesem Weinskandal anfangen?
Das ist so gemein.
Also die Monika war noch gemein. Die Monika war noch gar nicht geboren.
Nein, das ist so ein bisschen, als wenn du jetzt darauf rumhackst und sagst, sag mal, wie ist Deutschland eigentlich bei der letzten Fußballweltmeisterschaft, wie weit ist Deutschland gekommen?
Es ist überhaupt nicht gemein, weil es stimmt, es hat dem Land ja sehr viel gebracht, weil man dann gemerkt hat, ja, wir sind so ein kleines Land. Ja. Und wenn man jetzt sagt, das Weingut Thiem ist eins der größten in Österreich, ja, im Qualitätsweinbereich, nur Dom Pérignon produziert viele Millionen Flaschen. Ein Wein wie Tiganello gibt es mehr als ganz Weingut Thiem alleine macht. Ne? Also von daher muss man da immer so ein bisschen, wow, das ist aber viel. Oder es ist ja international, es ist nichts. Ne? Also ich war am Weingut in Washington State, da hat eine Einzellage 250 Hektar, eine einzelne Lage. Ne? Also das ist zweieinhalbfache des Weinguts. Ne? Von daher hat man dann festgestellt, wir können gar nicht auf billig produzieren und auf Menge, sondern wenn wir eine Chance haben wollen, international müssen wir auf die Qualität gehen. Also im Nachgang, und es waren auch nur ein paar wenige. Und dann,
Was habt ihr nochmal da reingeschoben?
Glykol, genau. Genau, ja. Und das wurde dann erwiesen. Also ist niemand davon gestorben, da hat niemand irgendwie Bauchweh gehabt, aber man hat es nachgewiesen, das wurde auch gemacht von Menschen. Und das hat
das ist so schlimm, weil das ist ja Zucker oder was man da rein.
Oder ja. Vorschutzmittel.
Vorschutzmittel. Nicht Glukose. Genau, okay. Ja. Das ist nicht schlimm. Vorschutzmittel. Okay. Das macht der Österreicher
da. Ja, aber
der gemeine Österreicher.
Ja, aber wie kommen die darauf, Frostschutzmittel da rein zu
kippen? Das haben die, um Dinge zu strecken, um einfach mehr Menge zu haben und trotzdem Geschmack zu haben. Und teilweise waren die ja sehr dünn, die Weine, und haben noch nichts geschmeckt. Früher war ja, also was man heute sucht, weniger Alkohol, war ja früher verpönt. Da hast du ja immer aufgerundet, wolltest mehr Zucker haben oder hast nochmal Zucker dazu gemacht. Ja. Das ist ja teilweise auch erlaubt jetzt hier, aber wird eher weniger gemacht, weil der Jahrgang ist, was der Jahrgang halt ist. Und fertig, und die Qualitätsweingüter, und vor allem, wenn man sich dann zu einer strengen Zertifizierung unterzieht, hat man ja überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen.
Aber das war nicht, ne? Also es war nicht bei euch, nicht
nein, in
Steiermark, ne? Also das war, aber das hat.
Das war in Michis Heimat, muss man ja sagen.
Ja, aber das war das, also ging dann sozusagen die internationale Nachfrage daraufhin zurück?
Es ist komplett eingebrochen, Es war eine Katastrophe. Okay. Es wollte überhaupt keiner mehr irgendeine. Ist klar, wenn jemand sagt, pass mal auf, die Kollegen da, die sind zwar ganz nett und haben eine tolle Sprache, aber die haben ein Frostschutzmittel, was du ins Auto packst, eigentlich in Wein.
Aber dann haben es ein paar wenige gemacht.
macht und dann ist ein ganzes Land irgendwie...
Ganz genau so. Aber so ist es ja auch.
Mitgehangen, mitgefangen, das ist das Motto.
In Deutschland ist das Autobauerland mit dem Volkswagen-Abgas-Dieselskandal, da hat man ja auch den ganzen deutschen Autobau irgendwie...
Aber jetzt lass uns doch lieber diesen... Ja.
Aber Axel ist ja so interessiert.
Ja, aber ich finde das super interessant.
Immer auf der Suche nach den Negativen.
Nee, das ist nicht auf der Suche nach den Negativen, nämlich, also, weil das ist das...
Schenken wir nochmal von dem Sauvignon Blanc ein.
Das ist etwas, was unsere Hörer interessiert, auch wenn es dich nicht interessiert. Aussehen, also damit muss man mal aufräumen, ehrlich gesagt. Mitgehangen, mitgefangen. Das macht doch gar keinen Sinn.
Mitgehangen, weißt du? Mitgefangen.
Ich werde doch erst gefangen und dann werde ich gehangen. Meine Freundin sagt das auch immer so.
Also wir trinken jetzt 2022 Sauvignon Blanc Kalk und Kreide, der ganz aktuelle Jahrgang. Und in dem Wein habe ich mich auch sofort ein bisschen verliebt,
als
ich den probiert habe.
Ja, wirklich, ich habe schon den ersten.
Was hast du schon?
Ich habe schon, wenn du hier diese ganzen Skandale von vor 30 Jahren aufgearbeitet hast, habe ich mal probiert.
Hast du schon reingerochen?
Auch schon getrunken. Ich finde es ist sensationell. Es ist sensationell, Leute, das ist wirklich, also ist aber auch kein typischer Sauvignon Blanc. Und was ich finde bei dem, das musst du mir erklären, Michael oder Axel oder Monika, ich trinke es. Und ich habe dann eine erste Phase, einen Geschmack, und dann kommt ein zweiter Geschmack in der zweiten Phase. Was ist das? Also das, was ich zuerst schmecke, ist nicht das, was bleibt. Und das finde ich, also ich weiß nicht, wie ich es erzählen kann. Als ob da noch was anderes dazu kommt.
Was denn?
Ich bin mir nicht sicher.
Also für mich ist das, eins muss ich mal vorweg schicken, was schmecken Sie hier? Das ist immer ein ganz schwieriges Thema, weil natürlich jeder andere Aromen wahrnimmt. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass man eine gewisse Salzzitrone oder dass es ein sehr zitruslastiger Wein ist, aber wieder diese Salzigkeit da sehr stark hervorkommt. Entschuldigung.
Da. Wer ruft denn um die Uhrzeit noch an?
Exotisch, ne? Irgendwas Exotisches ist da? Was ist das?
Hallo?
Ja? Nee, ich habe
keinen Bock mehr? Achso, nee, alles klar. Nee, dann kannst du auch mal.
Also, ich habe Holunder.
Holunder?
Ja, das ist etwas, was man sehr häufig hat.
Stimmt.
Und zwar im Nachgeschmack habe ich diesen Holunder sehr, sehr zart. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil am Anfang hat man... Also die Nase ist dezent, aber du merkst schon, es ist floraler, also fruchtiger.
Und dann entwickelt es, weißt du, wie so ein...
In mehreren
immer
Wellen.
In mehreren Wellen, es wird immer größer.
Und das ist genial.
Das ist genial.
Ein Wein, der einen so packt, das ist ja nicht ganz der Einstieg, aber es ist schon das Entry-Level und ich glaube auch der wichtigste Wein fürs Weingut. Also das ist so die Visitenkarte der... Sag ich das richtig, Monika, du würdest mir unterbrechen, richtig?
Es ist definitiv... Das ist jedes Jahr speziell für meinen Mann, die größte Herausforderung. Ich glaube, die Theresa Breuer hat das einmal ganz toll formuliert. Also es ist relativ einfach, vielleicht einen guten Riedenwein zu machen, aber gerade im Gebietsweinbereich den Wein, der unsere Idee der Südsteiermark ausmacht, das ist natürlich der größte Thrill, dass man sagt, das muss jetzt jeden abholen, soll jeden flashen und das ist schon, also das ist natürlich eine eigene Stilistik, aber wir haben das in den letzten Jahren, glaube ich, mit einer sehr guten Handschrift definiert. Und am Ende des Tages ist es ein Wein, der wirklich Spaß machen soll. Und gerade im Thema Sauvignon Blanc, wenn man das ist sicher die bekannteste Rebsorte der Welt, aber wahrscheinlich auch nicht, hat sicher nicht das beste Image. Das ist was, wo wir gesagt haben, da muss man halt dafür arbeiten und ich glaube halt, dass das ein Wein ist, der elegant ist, trotzdem ein bisschen anspruchsvoll ist er schon, ein bisschen nachdenken muss man schon, aber er hat einen irrsinnigen Zug. Und das ist uns das Wichtigste, den Wein schon mal einfach trinken und also Spaß machen. Und
das ist euch wirklich extremst gelungen. Und was ich interessant finde, bei so einem Sauvignon Blanc hast du normalerweise ja diese sehr übertünchende Aromatik am Anfang. Ne? Das ist ja hier nicht so. Ne? Es ist ja so, das ist auch da wieder elegant, geradlinig und dann kommt es in Wellen und du trinkst und denkst, was schmecke ich da? Hast du das auch so, dass es sich im Mund verändert?
Schon, also aber ich finde ihn halt völlig anders als so.
Anderes Sauvignon Blanc.
Ja, irgendwie aus Australien oder Neuseeland oder irgendwie sowas.
Also die sind eindimensional. Im Vergleich dazu, ich muss sagen, ist der Cloudy Bay eindimensional.
Ja.
Oh, darf man das sagen?
Es ist kein Tutti Frutti Wein.
Das, ja. So.
Genau.
Es ist kein Tutti Frutti. So.
Damit zitieren wir sie.
Das kommt in die. Es ist kein Tutti Frutti, aber es ist kein Tutti, das stimmt es doch.
Also genau, also es ist halt, wenn das alles spontan vergoren ist und mit den eigenen Hefen, also du brauchst keine Reinzuchthefen, um den Motor zu starten, die ja sehr individuell den Wein auch machen werden. Du kannst dir den machen, wie du möchtest. Du kannst einen haben, der wahnsinnig viel nach Ananas schmeckt, weil die ganze Welt gerade Ananas super findet und fertig. Und das ist hier nicht. Trotzdem habe ich mir auch jetzt beim Verkosten mal gedacht, ich habe sehr so diesen weißen Pfirsich, so diese so gelbfruchtige, so Ringlotten.
Bitte was?
Ja, das sind diese gelben Pflaumen. Also
und, Ringlotten.
Es ist für mich ein super Kompromisswein. Für die sagen, ich trinke so wahnsinnig gern Sauvignon Blanc, und dann gibt es die anderen, die sagen, ich mag es überhaupt nicht. Also bitte nur kein Sauvignon Blanc. Und das hat,
gibt es da? Ich dachte, das ist jetzt ja, gerade nee, so.
Nee, ja? Das gibt schon Leute, die sagen, nee, diese Frucht und das. Und ich gehöre auch eher dazu, mich nervt das dann sehr schnell. Ich kann schon ein Glas trinken, einen Schluck auf jeden Fall, ein Glas auch. Aber irgendwann denke ich mir so, ich habe den Wein durchschaut. Ich rieche einmal rein, ich nehme einen Schluck und denke mir so, ich weiß, was die ganze
Flasche. Gilt das für Cloudy Bay zum Beispiel, was ja wahrscheinlich bei euch viel gekauft wird?
Wird immer noch viel gekauft, ja. Und ist auch besser geworden, finde ich. Ob er den Preis rechtfertigt, da wird die Luft wieder eng, weil kostet ja auch schon was 30 Euro. Ja. Hier sind wir ein bisschen mehr als die Hälfte.
Tatsächlich?
Genau, ja. Und da würde ich also lieber zwei Flaschen davon trinken und hätte eine große Freude. Und auch das ist ein Wein, wir schenken jetzt 2017 aus, was auch ein sehr großer Jahrgang war, also ist 5 Jahre alt.
Ich denke 2022.
Bei uns im Club schenken wir 2017 aus. Ja. Und der Wein ist noch irrsinnig jung und hat überhaupt keine Reife. Du würdest denken, der ist aus 2021, ja, also oder 22.
Oh, okay. Ist das kriegt man den Wein so auch, also so ein Sauvignon Blanc auch an anderen Regionen? Also ist das, also wir haben ja schon Sauvignon Blanc getrunken, die jetzt nicht so quietschig und bonbonmäßig schmecken, aber ich weiß nicht, mit so einer starken Mineralität ist das.
Ja, also typisch? Es ist schon quasi die Leitregion eigentlich für die Rebsorte, ist schon die Loire und dort das Sancerre und der Puy-Fumé, wobei ich eher sogar mehr Puy-Fumé-Fan bin als Sancerre-Fan. Und da kannst du schon Weine haben, die in diese Richtung gehen, auf jeden Fall. Man muss aber auch da sagen, wenn du was Gutes haben willst, wirst du meistens unter 20 Euro nicht fündig werden. Also für mich ist das schon in dieser Rebsorte in Österreich schon die Benchmark, ehrlicherweise. Ja, jedes Jahr.
Und ist Sauvignon Blanc, ich habe es gerade gehört, die bekannteste Rebsorte der Welt? Das war mir noch nicht.
Naja, also durch diese laute Aromatik ist es halt, kann Sauvignon Blanc von bis mit Holz und dieses klassisch, was man eigentlich kennt, ist diese Neuseeland-Aromatik, dieses grüne Apfel, Cassis, grüne Paprika, dieses wirklich sehr, sehr laute, aggressive auch, was aber nach 2-3 Jahren meistens zerfällt. Das sind Weine, die in ihrer Jugend und in der Frische und ein bisschen Kohlensäure leben, aber die sehr.
Du meinst Cloudy Bay nicht so lange liegen lassen?
Nee, das ist kein Wein, der nach 6-7 Jahren ist das auseinandergefallen. Das wird auf keinen Fall besser. Weil okay. Der lebt auch.
Und hier aber wäre es anders?
Hier ist es anders. Man muss es natürlich mögen, weil es hat natürlich einen Charme, auch diese erste frische Aromatik, diese Primäraromatik. Aber ich mag es eben, wenn es ein bisschen reifer ist.
Aber ist der Wein eigentlich, der ist ja aus mehreren Lagen zusammengesetzt? Ja,
alle Sauvignon-Lagen, die wir haben.
Wie viele sind das?
Ein paar. Nein, es sind 9 Lagen in etwa.
Okay.
Und das sind in Summe sind es 55 Sauvignon-Parzellen, die wir alle extra ausbauen und dann zu diesem Wein vermehlen. Und das ist eben diese Herausforderung, die ich gesagt habe. Also dieses, du hast sie dann in den verschiedensten Gebinden ausgebaut und dann werden die Weine zusammen verschnitten zu diesem einen Wein.
Und ist das, also habt ihr euch das selbst aufoktroyiert, dass ihr aus jeder Lage unbedingt was reintun müsst, weil ihr es schon immer so gemacht habt? Oder ist das wirklich auch sinnvoll für den Geschmack, dass ihr alle Lagen dort vereinigt?
Ich glaube, das ist das einzige Machen, das wir im Wein machen.
Ja.
Nämlich im Gebietsweinbereich, also dass du sagst, was gibst du jetzt, wie schneist du oder wie verschneist du dein Sauvignon Blanc, dass er eben am Ende so schmeckt, wie wir uns das vorstellen. Aber bei einer Einzellage ist das klar. Da kommt der Wein nur von dieser einzelnen Lage. Mhm. In einem Ortswein, wie zum Beispiel dem Ehrenhausen Korallenkalk Sauvignon Blanc, ist klar, da können nur Lagen aus diesem Ort kommen. Und da haben wir 3-4 Lagen, die da in Frage kommen. Da haben wir dann Parzellen, das ist eigentlich immer relativ ähnlich. Und beim Sauvignon Blanc Gebietswein, also beim Kalk und Kreide, weiß man theoretisch auch, was da reinkommt. Aber es ist, kann ja mal sein, dass jetzt vielleicht von diesen 55 Parzellen ein paar sehr dominant sind und man sagt irgendwie, ja, vielleicht baut man das extra aus oder gibt es nicht hinein. Man muss dann schon eine sehr gute Idee haben, wie das alles harmoniert. Und das ist eben diese Herausforderung, von der ich gesprochen habe.
Wie macht man das eigentlich? Also ist man dann mit einem Reagenzglas oder gibt es vorher einen Versuch? Also das muss ja irgendwie total genau dokumentiert sein. Oder kippt man da einmalweise rein und löffelt immer und schmeckt, jetzt ist gut und schade ja zwar zu viel oder so?
Na, also es wird schon sehr vieles verkostet, da werden schon Chargen verkostet. Wie das dann zustande kommt, da bin ich leider, ich darf immer nur die fertigen Verschnitte kosten und dann sagen, ja, nein, okay. Aber der Rest, das ist das Geheimnis des Winzers.
Ach echt, und das sagt er auch nicht dir?
Nein, ich frage gar nicht nach, ich kenne mich nicht aus. Was ist
aber er wird es sagen.
Er wird es mir schon sagen. Ja, glaube, okay. Wenn er sagt, das ist dank 22 mit 34 und 12. Also,
ja. Axel, das sagt der Richtige, ne, der das Geheimnis des Podcasts ja jahrelang gehütet hat. Du.
Ach so, wie man
einen Podcast runterlädt, das hat Axel uns nicht erzählt.
Ja, okay.
Weißt du, wie lange
Herrschaftswissen ist
weißt
das?
Weißt du, was für eine Zeit lang war, dass wir einen Podcast aufgenommen haben, haben wir die kleine Karte, die in diesem Podcast-Gerät drin ist, ja, haben wir rausgenommen und zu jemandem nach Hause gefahren, der sie dann runtergeladen hat. Was die uns ja nicht gesagt haben, ist, dass man es mit einem kleinen Gerät in ungefähr, 15 Sekunden selber machen kann. Das genau. Hat Axel uns aber eineinhalb Jahre nicht erzählt.
Ja, was ich euch aber schon erzählt habe, ist, dass wir im 21. Jahrhundert ja ans Internet angeschlossen sind und es eigentlich möglich sein müsste, das einfach von der Ferne runterzuladen.
Ging aber nicht, ne?
Ja, ich habe es hingekriegt.
Aber dann war irgendwie das ganze System hier, ist egal.
So wie in jeder guten Familie.
Ja, genau.
Ist auch in unserer Vier-Flaschen-Familie genau. Immer was los. Ich würde euch jetzt wahnsinnig gern, Axel, du hast noch nicht, Lars habe ich schon eingeschenkt, Grasnitzberg Griff. Das ist jetzt für alle Themenfans, die uns zuhören, wahrscheinlich auch relativ neu, weil der Wein hieß eigentlich immer Ried Grasnitzberg und der heißt jetzt Ried Grasnitzberg Griff im Jahrgang 2020. Ist das zum ersten Mal so?
Ja, also wir kriegen ja eine, wir werden hoffentlich bald eine Art Lagenklassifizierung bekommen und dafür werden gesetzliche Bestimmungen oder Verordnungen sind angefallen und das hatte zur Folge, dass alle Lagen definiert wurden, die wir in der Steiermark haben und es kam dann eine Verordnung. Das hatte wiederum zur Konsequenz, dass dort gewisse Lagen zusammengelegt wurden bzw. weggefallen sind. Die Winzer da auch sehr viel Mitspracherecht hatten in einer sehr kurzen, vielleicht viel zu kurzen Zeit, da mitzusprechen, mit zu partizipieren. Und mit dem Jahrgang 20 bzw. 19, je nachdem wann der Wein dann auf den Markt kam, also mit heuer, hat es dann einige Änderungen gegeben. Und für uns, jetzt wenn wir die konkrete Lage Grasnitzberg hernehmen, ist Folgendes passiert, dass nämlich die Lage Grasnitzberg erweitert wurde. Und es ist, man muss sich das so vorstellen, also die Lage Grasnitzberg an sich war schon groß. Gibt ja mehrere Kollegen, die da drauf Wein pflanzen. Man hat aber dann vielleicht auch noch aus tieferen Lagen, vielleicht andere Exponierungen, hat man den Grasnitzberg dann erweitert. Und dann haben wir gesagt, irgendwie alles gut und schön, aber sind wir nicht ganz d'accord, dass jetzt vielleicht, wenn etwas relativ steil oder weit oben ist oder in den Süden schaut, vergleichbar mit etwas ist, das relativ weit unten ist, das vielleicht Nördl in den Norden schaut, dann tut man sich da schwer, dass man das vielleicht konkret mit dieser als diese Lage abfüllt. Also da waren wir dann nicht ganz happy. Da gab es dann in der ganzen Steiermark großes Aufschreien, weil es ja nicht nur uns betraf, sondern sehr viele Lagen. Ja, und dann haben die Weinbauern gesagt, okay, was machen wir da jetzt? Entweder reden sich alle Winzer zusammen, die eben in dieser Lage Flächen haben und finden eine Lösung. Und wenn das nicht so ist und man findet keine passende Lösung, Verzeihung, dann muss man halt vielleicht sich eine eigene Lage draus machen. So. Und es gab am Grasnitzberg leider keine Einigung oder keine zufriedenstellende Einigung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nennen wir es Grasnitzberg Riff. Und weil es ja eigentlich der Boden, also wir haben diesen Zusatz ja immer schon geführt in der Weinbeschreibung, also ein Korallenriff als Untergrund hat. Und haben gesagt, gut, dann ist das jetzt Grasnitzberg Riff, gibt es dann nur beim Weingut Thement. Zum Beispiel Kollege Bolz hat Grasnitzberg Licht draus gemacht. Ja, und somit hat man das jetzt dann so aufgeteilt. Also es ist leider so, es macht es nicht einfacher, aber es macht es zumindest ehrlicher und authentischer. Und wir fühlen uns wohler dabei, wenn es halt jetzt diesen Zusatz trägt. Und wir wissen, das ist auf jeden Fall das, was es immer war und nicht irgendwie eine Lage, die tief unten ist und nicht die Qualitäten bringen kann, die es bringen sollte.
Zumal ihr mitverantwortlich seid, dass dieser Name Grasnitzberg eben so eine bekannte Lage ist. Ne? Und dann auf einmal hat man quasi durch viel mehr Menge und viel mehr ist es ein Qualitätsverlust. Das heißt, Grasnitzberg Riff gibt es nur bei euch.
Steht dann auch drauf Monopol, ja.
Okay. Und wenn man reinriecht, Axel, jetzt wieder, ich käme nicht drauf, weil ich habe mir mal eingebildet, ich würde jeden Sauvignon Blanc erkennen nach jetzt 3 Jahren, 4 Jahren, 4 Flaschen. Aber hier nicht.
Würdest du es nicht? Okay. Dann
würdest du es erkennen?
Ja, ja, du ja. Na, du würdest erstmal sagen, was kann es denn nicht sein?
Das würde ich sagen. Komm, wir machen mal das Schiss los. Was kann es denn nicht sein?
Du würdest erstmal nach dem Ausschlusskriterium gehen. Okay. Was also immer du sagst, kann es ein Riesling sein zum Beispiel?
Nee, eigentlich nicht.
Warum nicht?
Ja, das ist jetzt die Frage. Du spuckst mich an! Du hast mich angespuckt! Ich hab auf dein Glas gespuckt. Ich will nie wieder was aus diesem Glas trinken. Ist das widerlich? Aber was kann es nicht sein? Es kann kein Spätburgunder sein.
Ja, aber also.
Es kann kein Rotwein sein, das kann auch.
Also. Ich merke schon, du bist schon in Urlaubsstimmung, Lars. Du bist schon sehr gelöst. Also Dankeschön. Ich glaube, du hast auch wieder, ich finde, ein bisschen mehr noch als beim Kalk und Kreide, hast du ein bisschen das Abfällige. Mhm. Ja, jetzt in der Nase auch. Der Wein ist auch wahnsinnig jung noch. Und ich glaube schon, es geht um diesen Boden und um die Herkunft. Und die Rebsorte ist nur der Transporteur der Lage. Das heißt, man will.
Das hast du schön gesagt. Das kann ich dir jetzt zitieren. Die Rebsorte ist nur der Transporteur der Lage.
Das ist
nicht
von
mir,
sondern das habe ich entweder von Armin Thement oder von Philipp Wittmann oder von Clemens Busch oder von irgendeinem der tollen Winzer gehört, die eben gesagt haben, ich will eigentlich, die Rebsorte geht in den Hintergrund und die Lage geht in den Vordergrund. Und der Grasnitzberg steht quasi seit jeher so ein bisschen im Schatten des Zierex, des bekanntesten Weins vom Weingut Thement. Aber ich mag ihn sehr oft mindestens genauso gern. Ja, und deswegen wollte ich ihn auch zeigen. Für mich war das neu mit dem Riff. Ich habe das nicht gewusst, dass man nicht immer einer Meinung sein kann, ist klar. Aber dass man dann sagt, okay, Wahnsinn, die wollen uns quasi, die machen die Lage viel größer. Also die vergrößern die Champagne zum Beispiel und auf einmal sind viel mehr Flaschen und das verwässert immer ein bisschen die Qualität. Und deswegen finde ich spannend eine Geschichte, die man auch wissen muss, weil wenn man diese Flasche sieht, man wüsste, gibt es denn auch noch einen normalen Grasnitzberg? Ja, wenn es jetzt einen Grasnitzberg-Riff auch gibt, gibt es eben nicht mehr, sondern nur noch diesen Grasnitzberg. Und dann habe ich wieder dieses energetische, dieses salzige, aber alles
dezenter. Aber das Salzige ist nicht so stark diesmal, ne? Genau.
Es ist dezenter. Der Wein ist wirklich wahrscheinlich jetzt der noch mit größtem Potenzial. Ist auch 220, also die Basisweine sind 22 und jetzt die Riedenweine in dem Podcast sind beide 20. Und das sind wirklich Weine, die wirklich noch lange lagern sollten, bevor man sie genießt. Mhm.
Ach, jetzt bin ich, das ist heute, das ist schon ein irres Paket, muss man sagen. Und ich bin ganz gespannt, was eure Lieblingsweine sind heute.
Das ist bei mir wieder ganz eindeutig.
Bei dir ist es wieder, ich weiß, bei dir weiß man es auch, bei dir weiß man es.
Okay, aber weiß man es bei Michi auch?
Bei Michael, ja, okay. Weiß man es auch. Ich glaube, weißt du, was ich glaube?
Glaub mal.
Ich glaube, dass wir alle drei den gleichen Lieblingswein haben.
Was?
Ich glaube ja.
Echt? Und die Monika, die wird gar nicht gefragt.
Die Monika, für die Monika ist es ja immer schwierig, Monika, oder? Man kann sich zwischen den eigenen Weinen nicht sagen, das ist mein Lieblings, wie mit den Kindern wahrscheinlich, ne?
Mein Lieblingswein, der wird da heute nicht verkostet.
Welcher ist das?
Sag mal. Den gibt's auch nicht für euch.
dann weiß
das
ich
es. Ja,
ich
das,
weiß es.
Das soll ich sagen? Soll ich was sagen?
Nein, ich weiß es.
Und jetzt freue ich mich.
Darf ich lösen?
Ja. Nein.
Es ist ein Spätburgunder, den das Weingut Thement anpflanzt, nur für die Familie, mit sehr, sehr wenig Alkohol. Ich habe ihn probiert auf der Messe. Irre gut, sehr reduktiv, sehr, sehr hell von der Farbe.
Extrem. Das ist ja geil. Also ihr habt einen Wein, den ihr nur für euch anpflanzt.
Und für Michael offensichtlich.
Für meine guten Freunde.
Unsere Freunde.
Ach, aber das finde ich ziemlich cool. Das finde ich lässig, ehrlich gesagt. Das finde ich
cool. Aber das ist wieder so, weißt du, da ist natürlich ist so cool. Für jemanden wie mich, der sich jetzt morgen auf den weiten Weg nach Österreich macht. Und dann komme ich da an und dann weiß man,
das gute die Zeug guten, saufen, die,
das saufen
gute
wir selber.
Das gute Zeug trinken die Leute nein, selber aus. Das gute Zeug wird hier auch schon abgefüllt, so ist es nicht. Aber man muss auch sagen, die Themen machen wahnsinnig gute Muscatella. Ja, okay. Gelbe Muscatella, beschäftigen sich sehr mit der Wein, mit der Rebsorte Welschriesling.
Was ist das denn?
Hatten wir auch schon mal.
Welschriesling hatten wir schon?
Ja.
Hatten wir?
Einen.
Glaube ich, dass wir es schon mal
hatten. Einen hatten wir.
Eine säurebetonte Rebsorte, die mit dem Riesling überhaupt nicht verwandt ist.
Okay.
Ich glaube, Riesling Italico heißt das international. Eher resch, also sehr viel Säure, weniger Frucht, der aber durchaus auch burgundisch wird, wenn man ihn sehr hochwertig aus. Es gibt so eine Wölschmeisterschaft, also man beschäftigt sich innerhalb der Steiermark auch mit Gerd Retter, der auch schon unser Gast war hier mal, auch um die Rebsorte ein bisschen nach oben zu bringen. Sie machen tolle Süßweine, wenn es die Natur hergibt. Gibt es also Jahrgänge wie 17 zum Beispiel, wo tolle Süßweine auch gewachsen sind. Und dann gibt es eben in Slowenien die Domaine Ziringer, die quasi mit den gleichen Böden auch Weine macht, ein bisschen jüngere Rebanlagen, das auch sehr spannend ist und preislich noch ein bisschen drunter ist. Also wenn man sich da mal antrinken möchte in die Thement-Familie, dann kann man das super machen. Die Weine sind wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es im Sauvignon-Bereich auch Top-Weine, die knapp unter 100 Euro kosten, die interzellular vergoren sind. Also innerhalb der Traube findet die Vergärung statt und der Wechsel von Zucker in Alkohol. Sehr, sehr sanft, wird nur ganz leicht angepresst und dann dauert das sehr, sehr lange. Man kommt nur sehr wenig Saft am Ende raus.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja,
interzellular?
IZ heißt ja interzellular, ja. Also da gibt es okay. auch ein paar Kollegen weltweit, die sowas machen. Der Ewald Zweitig ums Eck macht seinen Top-Souvenir auch so. Also die Vielfalt ist groß. Ich habe euch bewusst diese vier Weine ausgesucht, weil sie, glaube ich, sehr gut den ersten Einblick zeigen und weil es eben, also die beiden, die Top-Lagenweine kosten so Mitte 30, die kosten beide gleich viel, nur so als Idee. Was das Paket jetzt genau kostet, bei Sieke, weiß ich nicht, irgendwie unter 100 Euro auf jeden Fall. Und damit bekommt man schon... Ich werde immer wieder auch von Leuten gefragt, habt ihr nicht mal, jetzt bringt mal die großen österreichischen Winzer rein. Und na, immer
haben wir doch jetzt.
Ja, und jetzt muss ich sagen, heute ist mal soweit. Jetzt haben wir die Monika da, was extrem auch sympathisch ist, weil der Armin, glaube ich, schon der ist, der so in die Front und überall. Und die Monika ist aber bei jeder Weinmesse, die kennt alles, und ich finde es so wahnsinnig toll, dass also du warst mein absoluter Wunschgast, dass wir dich heute gewinnen konnten, bei uns zu sein.
Jetzt müssen wir noch auflösen. Was ist jetzt so? Monika, was glaubst du? Glaubst du, dass uns allen dreien der gleiche Wein am besten geschmeckt? Man muss ja sagen, top. Also es ist ja kein schlechter Wein dabei. Es sind nur richtig, richtig, richtig gute Weine. Aber wenn man jetzt einen auswählen müsste für heute Abend, und das habe ich für mich schon getan, ich würde mich um diesen Wein persönlich kümmern. Und dass er heute Abend auch gut gekühlt ist für die nächsten Tage. Aber gibt
ich würde mal raten, dass so wie eine Block Kalk und Kreide.
Da würdest du, glaube ich, also, jetzt sind wir gestanden, bei Michael und mir würde ich sagen, versenkt. Also,
bei dir ist es auf jeden Fall
ja,
so. Ne?
Ja,
du kannst aus deinem Herzen keine Mördergrube machen. Auch wenn du ein Krimi-Autor bist, weiß man sofort, da springst du so an. Ja. Und das ist schön zu sehen, dass du diese Leidenschaft hast. Wirklich, ist wirklich super. Ich würde den Sulz Morio, in den würde ich mich jetzt so hineinlegen können, spontan. Ehrlicherweise, ja. Ja. Das ist für mich.
Axel, ja, aber was ist jetzt? Ich weiß, was Axel jetzt sagt. Es ist so berechenbar.
Ich weiß es nicht. Axel, bitte sag's.
Doch, komm, sag.
Ich wäre dabei.
Ja, natürlich.
Wisst ihr was? Heiratet doch.
Auch ganz ehrlich, Mario.
Ja, dann heiratet doch. Es ist, Monika, es ist so schlimm mit den beiden. Es ist ganz schlimm. Die gehen doch alleine auf Kreuzfahrt dieses Jahr, ohne mich. Ja, danke nochmal. Nee,
die gehen wir eigentlich gar nicht, oder?
Geht ihr nicht auf Kreuzfahrt? Ja,
ich habe gehört, das Schiff ist voll. Keine Ahnung. Also, oder?
Echt? Habe ich noch nicht gehört.
Ja, hast du nicht, ja?
Nein, ist doch egal.
Nee, ist nicht egal. Ich muss das vorbereiten.
Wir gehen doch nicht aufs Schiff, okay.
Ich weiß es nicht. Mal gucken.
Mich würde noch interessieren jetzt, ist das, wohin geht der meiste Wein von euch? Ist es schon innerhalb Österreichs? Wie wichtig ist Deutschland? Wie wichtig ist international?
Also wir haben natürlich steigende Exportquote, aber ich würde mal sagen, Export liegt bei 39%. Österreich ist der stärkste Markt und der zweitstärkste Markt ist aber Deutschland. Tendenz steigend. Also in Deutschland ist sehr große Nachfrage. Das freut uns wirklich, wirklich sehr. Und da geht ja wirklich was weiter. Wir haben ganz tolle Partner am deutschen Markt. Und dann gibt es natürlich, also zum Beispiel die Domaine Thuringer, da ist der stärkste Markt, das ist Amerika. Da wird in New York wahnsinnig viel verkauft. Und es ist irgendwie, passt das alles gut, so wie es ist. Wir haben halt die einzige kleine Herausforderung, die wir seit rund 2 Jahren haben, ist, dass wir die Weine wirklich strikt zuteilen müssen, auch in der Basis, also auch im Sauvignon, Kalk- und Kreidebereich. Wir haben einfach zu wenig Wein. Und das ist vielleicht dann manchmal, das ist dann mein Job. Deswegen bin ich ja oft immer die böse Frau Thement. Ich habe dann immer das Privileg, dass ich dann sage, nein, Sie bekommen diesen Wein leider nicht. Und warum nicht? Das habe ich immer bekommen. Und der Herr Thement gibt mir alles, was ich will. Und ich sage, nein, das geht leider nicht. Jetzt mache ich das und das geht einfach nicht. Und dann hat man halt diese kleinen Schwierigkeiten. Auf der einen Seite schön, wenn der Wein verkauft ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, wenn man es nicht so verteilen kann, wie man es gerne machen würde. Aber ja.
Sind dann Leute so richtig beleidigt und bestellen nicht mehr?
Ja, schon,
oder
so? Ja? Schon, ja, also da gibt es schon Leute, die das nicht verstehen, ja.
So. Und wir haben unsere Bestellung jetzt quasi noch gar nicht abgegeben.
Ich habe also Michael hat genug Weine. Ich bin jetzt sehr gespannt. Das Hotel, in dem wir sind, ab übermorgen, das ist bekannt, ich sage den Namen jetzt nicht, es ist wirklich, man muss es sagen, das schlechteste Essen, glaube ich, was ich je in einem Hotel gesehen habe. Wirklich furchtbar, aber Top-Weine. Wirklich top an. Und ich hoffe, ich glaube, dass ich ein paar von Thement vergangenes Jahr getrunken haben. Und es ist ja dann, wenn du nichts essen kannst, kannst du das ja nur trinken. Und da hoffe ich sehr, dass die beliefert worden sind. Ich sage den Namen aber nicht.
Genau.
Du kannst es nicht sagen, das Essen ist schlecht. Das
geht mal gar nicht. Keine Werbung, wenn du sagst, das Essen ist schlecht.
Das Hotel ist eine super Lage, ist alles prima. Aber das Essen war, wo du dachtest, das ist jetzt euer. Ich habe wirklich ohne Scheiß in 8 Tagen, vergangenes Jahr, 8-mal Pommes gegessen. Pommes rot-weiß. Weil alles andere nicht schmeckte.
Ah, da hast du ja nicht einmal abgenommen dann.
Doch, ich hab 3 Kilo abgenommen.
Wow, okay. Ja. Liebe Monika, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Monika. Das klingt so wie Clive Pflaume bei Herzblatt.
Für diese.
Ja, genau. Liebe Monika.
Genau. Danke für deine Zeit, für diesen tollen Wein. Liebe Grüße bitte in die Steiermark an die ganze Familie. Und vielen, vielen Dank, dass es dieses Paket hoffentlich tatsächlich auch wirklich. Ich weiß gar nicht, ob Sickes Weinkeller das Paket hat. Ich weiß es wirklich nicht.
Wollen wir ein Foto machen? Noch ein Foto machen?
Mit der Monika.
So jung kommen wir nicht mehr. Trinkst du bitte jetzt deinen Chardonnay und nicht meinen Sauvignon Blanc?
Monika, welchen würdest du denn aus dieser Riege präferieren? Also von diesen 4 Weinen, die wir jetzt hatten.
Ja, würde ich wahrscheinlich den Sauvignon Kalk und Kreide nehmen.
So.
Ich würde jetzt nicht sagen Saufwein, das darf man nicht sagen, aber für mich ist es so ein, den trinke ich wirklich gern. Also so unkompliziert und saftig.
Michael, was trinkst du denn jetzt auf einmal alles da?
Wir wollten ja anstoßen.
Aber wann trinkst du denn?
Ich hab vergessen.
Das muss ich noch was. Was hast du jetzt meinen? Hast du jetzt
meins? Du hast vergessen?
Nein, ich trinke die Moria jetzt.
Entspannt euch mal. Monika, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für dich.
Doch, es war schon.
Alles gut.
Die böse Frau Thement haben wir gelernt. Ja, genau.
Böse Frau Thement, ja.
Vielen Dank, schöne Grüße.
Liebe
Grüße.
Danke für eure Zeit. Habt es gut.
Ciao. Servus, ciao. Ciao.
Exklusiv für alle Fans der 4 Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
Ein Podcast von Funke.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.